Nun, wer kann sich erinnern, mit welch einer Predigtreihe wir mal angefangen haben? Was war das für ein Thema? Ist schon länger her. Gut. Einer hat zugehört. Nein, so habe ich es jetzt nicht gemeint. Alle haben zugehört, nur nicht jeder wagt sich da etwas zu sagen vielleicht. Richtig. Wir haben mal vor längerer Zeit mit diesem Thema angefangen und heute möchte ich dann das Ganze abschließen. Heute geht es dann um das letzte Kapitel. Vielleicht für diejenigen einen kurzen Überflug über dieses Buch, die nicht dabei gewesen sind, damit sie auch den Einstieg bekommen. Und diejenigen, die die Bibel lesen, die werden ja natürlich sofort wissen, denn das Buch Jona ist eigentlich ein sehr spannendes Buch, oder nicht, Kinder? Ist das spannend? Ja, klar, solche Geschichten, die sind echt spannend, ne? Wo gibt's denn sowas, dass da ein Mensch verschlungen wird von einem Fisch und dann auch nur 3 Tage und 3 Nächte da im Bauch wohnt, lebt und überlebt, ist schon heftig. Wie gesagt, Jona ist ein Prophet des Alten Testamentes, gehört zu den kleinen Propheten. Gott hat ihm eines Tages einen Auftrag gegeben und gesagt, er soll in die große heidnische Stadt Ninive gehen und soll da den Menschen eine Botschaft überbringen. Jona, anstatt zu folgen und gehorsam zu sein, flieht. Flieht vor Gott. Wie töricht das auch klingt, er tut's. Haut ab in total entgegengesetzte Richtung, nimmt ein Schiff, er will so weit es nur geht. Da können wir uns vorstellen, was für eine Vorstellung er von Gott hat oder wie, keine Ahnung. Aber er nimmt tatsächlich ein Schiff, geht ganz tief in den Bauch des Schiffes und legt sich ins Schlafen. Die Fahrt geht los, aber doch nicht lange. Gott sieht ja ihn, ist doch klar, ist lächerlich, vor Gott zu fliehen. Es kommt ein großer Sturm, Gott führt das herbei. Das Schiff kommt in Not. Und siehe da, wo alle Stricke reißen, werfen die Schiffsleute den Jona über Bord. Wo sie es erfahren haben, dass es seinetwegen dieser ganze Sturm ist, wo sie alles Mögliche versucht haben und es hat nichts geholfen, es wurde nur noch schlimmer. Da gehen sie auf diesen Vorschlag von Jona selbst ein, denn er hat es eingesehen, das geht um ihn, wirft mich über Bord. So landet er in dieses kochende Meer, aber Gott lässt ihn nicht fallen, Gott lässt ihn nicht da ertrinken. Er schafft einen Fisch, einen großen Fisch oder beziehungsweise befiehlt einem großen Fisch. Was das für einer war, wissen wir nicht wirklich. Ob das ein Wal war, was für ein Wal, wenn überhaupt. Es gibt auch viele, haben wir gehört, Arten davon und so. Einige können nur kleine Makrelen essen und nichts mehr und können niemals einen Mensch verschlingen. Aber das war ein großer Fisch, der das konnte. Und er hat's getan. Und so wurde dieser Jona verschlungen von diesem Fisch und da wird er wach im Bauch dieses Fisches. Er wird wach, er weiß genau, was er getan hat. Ihm wird alles bewusst. Da kommt er endlich mal zur Ruhe. Und da fängt er an, zu Gott zu beten. Das tut ihm furchtbar alles leid. Er bittet um Vergebung. Er gibt wieder alle Versprechungen Gott. Es wird alles wieder gut, wie wir Menschen dann oft sind. Wenn wir erstmal in Not sind, dann fangen wir an zu beten. Sogar ging es auch mit Jona. Gott erhört das Gebet. Er befiehlt dem Fisch. Und der Fisch spuckt ihn nach 3 Tagen ans Ufer raus. Jona kommt zu sich. Und siehe da, Gott ist wieder da. Hallo Jona. Geh nach Ninive. Und Jona geht, hat es ja versprochen. Geht nach Ninive, langen Weg, es ist sehr weit, so um die 600 Kilometer musste er latschen durch die Wüste, durch die Täler und Berge vielleicht. Kommt eines Tages dann da an und fängt an zu predigen. Er überbringt die Botschaft, die Gott ihm auch aufgetragen hat, denn Gott hat ihm gesagt, und sag ihnen das, was ich dir sagen werde. Was er gesagt hat, werden wir heute noch hören. Aber es geht so durchs Herz dieser Niniviten, dass sie erkennen, dass sie Sünder sind. Und das Gericht, was Gott über sie jetzt ausgesprochen hat, es wird wirklich eintreffen. Sie glaubten den Worten von Jona. Und siehe da, sie tun Buße. Sie tun Buße. Und wirklich eine echte Buße. Und somit haben wir diese drei Themen, die wir durchgenommen haben, die drei Kapitel, haben wir so benannt. Das erste Kapitel, ohne Gott in die Finsternis. Das zweite, aus der Finsternis zum Licht. Das dritte Kapitel war, Licht ist stärker als die Finsternis. Und heute soll es darum gehen, der Kampf der Finsternis gegen das Licht. Ich möchte mit dem letzten Vers des dritten Kapitels beginnen heute. Und zwar da, wo die Niniviten endlich mal Buße getan haben. Sie haben es erkannt. Bis zum König kam das. Und der König verlässt seinen Thron, geht runter, nimmt sich einen Sack, zieht sich drüber, legt seine königliche Kleidung ab, setzt sich in die Asche und tut Buße. Es tut ihm alles so leid. Gott sieht sich das Ganze an. Und da steht Folgendes. Und Gott sah ihre Taten. Vielleicht würde ich bitten, das Licht anzumachen. Irgendwie ist es mir ein bisschen hier zu dunkel. Ich weiß, das ist dann auf der Leinwand schlecht zu sehen, aber das sind die Schriftstellen, die werden wir trotzdem sehen können. Dankeschön. Das war gut gemeint. Ja. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Einmal möchte ich auf den ersten Punkt hier stehen bleiben, ganz kurz. Gott sah ihre Taten. Was waren das für Taten? Die beteten ja nur und baten um Vergebung. Wie oft machen Menschen das heute? Gerade wenn sie in Not kommen, oh, dann schreien sie zu Gott, Herr, es tut mir so leid, vergib mir, ich möchte ganz anders werden und so. Kaum ist die Not vorbei, so gehen sie ihren Weg weiter. Und Gott ist kein Mensch. Gott sieht das Herz eines Menschen, wie ehrlich er das meint. Und deshalb hat er die Taten der Niniviten gesehen, dass die das wirklich tun werden, was sie jetzt sagen. Deshalb steht hier nicht, Gott hörte die Worte von Niniviten, dass sie Buße taten. Er hat die Taten gesehen. Die meinen es wirklich ernst. Und der zweite Gedanke, der uns Christen, denke ich mal, oft vielleicht schon in Not gebracht hat und auch oft Fragen aufwirft bei uns, es reute Gott das Übel, was er ihnen angetan hatte oder angedeutet hat, angedroht. Reut etwas Gott? Das heißt, er macht einen Fehler. Denn unser Denken ist ja so, Reue muss man nur dann zeigen, eben wenn wir etwas getan haben, wenn wir etwas Verkehrtes gemacht haben. Wie kann man das verstehen? Und wisst ihr, wenn wir noch uns vertiefen in dieses Thema, da werden wir merken, dass in einem Kapitel des Alten Testamentes ist sogar ein als ob ein wahnsinniger Widerspruch in sich. Und zwar ist das in 1. Samuel Kapitel 15. Es geht da um den König Saul, der erste König in Israel, der gegen Gottes Wille eigentlich eingesetzt wurde. Gott wollte keinen König. Die Menschen wollten das und dann hat er das eigentlich zugelassen. Aber er hat gesagt, doch, wenn, dann werde ich das bestimmen. Und Gott hat diesen Saul bestimmt als König, als ersten König in Israel. Der hat sich sehr gut entwickelt am Anfang. Ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, sonst springt das Ganze in den Zeitrahmen. Hat sich sehr gut entwickelt, aber eines Tages hat er einen Befehl von Gott bekommen, er musste etwas ausführen. Und siehe da, er war ungehorsam. Er hat es nicht 100% ausgeführt, so wie Gott es gesagt hat. Denn Gott nimmt es genau, so viel zum Thema. Saul war nicht korrekt. Und dann steht es ganz klar im 11. Vers des 1. Samuel Buches, Kapitel 15, er bereute, dass er Saul als König einsetzte. Und wenn wir jetzt Vers 29 lesen, da in der Geschichte kommt dann Samuel zu ihm und erzählt ihm das Ganze und er tut, als ob Buße der Saul auch, ne, würden wir sagen, naja, genauso wie Ninive, er sagt, ja, ich habe gefehlt und wie auch immer, aber da sagt man keine Taten. Er wollte sich da irgendwie rausallen aus der ganzen Geschichte. Und dann sagt Samuel zu ihm, Auch lügt der Ruhm Israels nicht, es reut ihn auch nicht, denn er ist kein Mensch, dass ihm etwas bereuen müsste. Ist das ein Widerspruch? Eben hat Gott gesagt, ich bereue, dass ich den Saul eingesetzt habe. Und jetzt sagt er auf einmal, er ist nicht ein Mensch, dass ihm etwas reuen sollte. Ist das ein Widerspruch? Ist es nicht. Es ist eher ein Übersetzungsproblem. Ich habe mich jetzt damit nochmal auseinandergesetzt. Wenn wir Menschen über Reue sprechen, dann setzen wir ein Umdenken oder ein begangenes Unrecht voraus. In diesem Sinne kann unser Gott selbstverständlich keine Reue zeigen. Denn bei ihm gibt es solche Reue gar nicht. Gott ist vollkommen. Gott sündigt nie. Und deshalb braucht er auch nie in diesem Sinn, wie wir Menschen oft über Reue denken, gerade in der deutschen Sprache, etwas bereuen. Das muss er nicht. Merken wir den Unterschied? In der hebräischen Sprache ist das ganz anders. Da hat dieses Wort sofort zwei Bedeutungen, je nachdem, in welcher Konstellation, in jedem Zusammenhang das Ganze steht. Das andere bereuen heißt, wenn Gott eine angedrohte Strafe oder eine in Aussicht gestellte Segnung zurücknimmt. Bereuen in diesem Sinne heißt aussetzen. Und dieses Bereuen, ich hoffe, das ist jetzt in Kürze erklärt, was eigentlich hier damit gemeint ist, wenn Gott etwas bereut. Nun bereute er dieses große Übel in Ninive. Er hat es eigentlich beschlossen, komplett die ganze Stadt zu vernichten. Wow, ist das nicht erfreulich? Ist das nicht eine Geste der Gnade und Barmherzigkeit Gottes? Sollte man sich richtig nicht darüber freuen? Wie wunderbar. Da möchte ich jetzt vielleicht dazwischen schieben, wenn wir denken, dass im Alten Testament, bevor Jesus Christus gekommen ist, wir sagen ja immer, wir leben heute in der Gnadenzeit. Das ist ja viel schöner. Gott verdammt nicht sofort, er vergibt und es ist Gnade. Gnade ist vor Recht und so weiter. Im Alten Testament war das anders, die lebten unter dem Gesetz und wenn er da ein Gesetzverbot irgendwas verbockt hatte und so weiter, da wurde er sofort umgebracht. Nein. Wenn wir uns damit mal auseinandersetzen würden, werden wir sehen, im Alten Testament, wie oft Gott Gnade erwiesen hat. Wie oft Gott Vergebung gegeben hat und hat nicht nach dem Gesetz gehandelt. Ja, es war sehr grausam, weil die Menschen eben nicht wirkliche Reue gezeigt haben. Diese Taten der Reue. Und dann musste Gott eingreifen. Nun, das Problem hier in dieser Sache ist, nun kommen wir zum vierten Kapitel, Jona sieht das aber anders. Wir würden uns jetzt heute freuen und sagen, Herr Gott, danke, wunderbar, du hast die Stadt verschont. Jona sieht es anders. Wir lesen uns mal das vierte Kapitel durch. Jona, Kapitel 4. Das aber missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist es nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reute dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr, ist's recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter einem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott den Herrn einen Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinen Haupt Schatten zu spenden und ihn von seinem üble Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über die Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist's recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu viel Vieh. Das aber missfiel Jona sehr. Und er war zornig. Warum, Jona? Warum sieht er das so? Nun, wir würden jetzt sagen, ja, der Schlüssel liegt ja eigentlich im zweiten Vers. Warum? Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Das ist die Ursache. Wirklich? Ist das die Ursache? Eigentlich ist es ja ein Paradox. Jona, du wusstest, dass Gott so ist und so handelt. Und nun ärgerst du dich. Gott handelt so, wie es man eigentlich von ihm erwartet und erwünscht. Geduldig, gütig, barmherzig. Und du empfindest das jetzt als Nachteil und eine schwere persönliche Beleidigung dir gegenüber. Jona fühlt sich hier einfach nicht ernst genommen. Das eigentliche Problem liegt tiefer. Stellt euch vor, er verkündigt Gericht und den Untergang der Stadt. Denn was waren die Worte, die er gesagt hat? Noch 40 Tage und die Stadt wird untergehen. Und Gott wird sie richten. Das war seine Botschaft. Er sagt sogar einen genauen, gibt eine genaue Zeitangabe an. Und das trifft nicht ein. Nach dem Motto, Herr, du hast selbst gesagt, wenn ein Prophet etwas voraussagt und es nicht eintrifft, so ist es ein falscher Prophet. Tatsächlich, Gott hat es so gesagt. Was ist das bloß für eine Zusammenarbeit? Alles ist nicht so eingetroffen, wie ich mir es vorgehabt oder vorgestellt habe. Kommt euch dieser Satz nicht bekannt vor? Ich möchte immer wieder eine Anwendung reinbringen, denn was nützt uns das Wort einfach zu lesen und uns mit der Geschichte zu befassen, denn das Wort ist ja da, damit wir persönlich etwas lernen. Und es ist immer sehr leicht, über andere zu sprechen, wenn man uns sich selbst nicht sieht. Geht es uns oft nicht genauso? Wir bauen auf ein Wort, ja hier, auf ein Wort Wort Gottes, und sind dann am Ende enttäuscht, dass es anders gekommen ist, nicht wahr? Wir beten und merken das oft nicht, dass wir eigentlich Gott etwas vorschreiben. Wie und was er zu tun hat. Und sind dann am Ende am Boden zerstört, wenn es nicht eingetroffen ist. Ja, wir machen sogar Gott Vorwürfe und sagen, Herr, du hast doch gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Sucht, so werdet ihr finden. Ja, du hast sogar gesagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Jetzt habe ich dich um etwas gebeten. Und siehe da, ist es anders gekommen. Wir mit der Gemeinde sind ja jetzt gerade mit dem Franz-Dormann-Haus hier beschäftigt und beten sehr dafür, nicht wahr? Aber wie empfinden wir das Ganze in unserem Herzen? Wollen wir jetzt ganz ehrlich zu uns selbst persönlich sein? Bauen wir jetzt schon nicht alles aus? Unsere Fantasie, die geht so weit, dass wir es oft nicht merken, dass wir die Grenze gerade mal überschritten haben. Nun, vielleicht werden wir das nennen, das ist ja unser fester Glauben. Wir sollen ja glauben, wenn wir beten. Ja. Und doch kann Gott einen ganz anderen Plan für uns haben. Wie werden wir das dann empfinden? Wir denken mal an den Elia. Ein sehr bekanntes Beispiel. an den Propheten, großen Propheten Elia, der so vieles bewirkt hat in der Bibel. Damals zur Zeit Ahabs. Was für einen großen Sieg er da auf dem Berg Karmel errungen hatte. Als er zu Gott gebetet hat, als Beweis dem ganzen Volk Israel, da war das ganze Volk versammelt. Da war eine Masse, das war der Hammer. Und er betet zu Gott um etwas, was eigentlich nicht normal ist, dass Gott Feuer vom Himmel fallen lässt und dieses Opfer, was vor ihm ist, anfängt zu brennen. Davor hat er das Opfer auch noch mit Wasser begossen, so viel mit Wasser begossen, dass sogar ein Graben drumherum war mit Wasser. Und siehe da, das fällt vom Himmel, das Feuer. Und das nasse Opfer fängt an zu brennen. Das Wasser fängt an zu brennen, was eigentlich nicht normal ist. Das erlebt Elia. Und das ganze Volk fängt an zu schreien, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ist das nicht ein Sieg? Elia, alles ist auf deiner Seite. Na wunderbar, endlich mal haben sie es erkannt. Und jetzt steht eine Frau auf, eine Isabel. Noch nicht mal eine Israeliten, das war die Frau von dem König, der sie geholt hat aus Phönizien da, aus dem Nachbarland, von den Heiden, die eine Götzenanbeterin war. Und sie lässt nur einen Satz fallen. Die Götter tun mir das und dies, wenn ich diesen Elia morgen nicht so umbringen werde, wie er meine Propheten umgebracht hat. Und der Elia kriegt weiche Knien. Der flieht weg. Wir kennen die ganze Geschichte. Ja, und er hat Suizidgedanken, möchte nur noch sterben, nichts, total weg. Denken wir an die Predigt noch von Alex Gruber letztens. Die Erwartungen, die man hatte, sind nicht in Erfüllung gegangen. Vielleicht hat Elia erwartet, jetzt ist es endlich mal soweit. Jetzt wird das Volk anfangen, wieder Gott zu dienen. Jetzt werden sie den ganzen Baalkult abschaffen. Jetzt wird wieder so, wie damals bei Mose es war. Wir wissen es nicht, was Elia sich vorgestellt hat. Man kann sich das nur denken. Und das ging alles anders auf einmal. Schon kam die kleinste Prüfung und Elia flieht. Elia hat Angst. Anstatt über diesen Erfolg sich riesig darüber freue und Gott danken, Jona, dass Gott dieses abgewandt hat. Jona, denk doch an Mose und das Volk damals in Ägypten, in der Wüste, als sie sich so schwer versündigt haben und ein goldenes Kalb gebaut haben und haben es angebetet. Und Gott war so zornig über das Volk. Er hat gesagt, ich werde das vernichten, völlig vernichten. Ich werde aus dir, Mose, ein neues Volk machen. Und dann stand Mose da zwischen Gott und dem Volk und hat gebetet, Herr, doch nicht. Hat ihm Argumenten auf den Tisch gelegt. Das kannst du doch nicht machen. Und Gott lässt sich wieder umstimmen, merken wir wieder. Er bereut das übel. Er sagt, okay. Mache ich nicht. Was für ein Sieg. Da freute sich Mose, da freute sich das ganze Volk. Vergebung ist da, Gnade vor Recht. Jona, warum kannst du dich jetzt nicht freuen? Warum bist du zornig? Aber Jona ist am Boden zerstört. Sein Stolz, sein Ego stehen ihm eigentlich im Weg. Da habe ich gedacht, wo ich mich da reingelassen habe, wie blind kann doch ein Mensch werden, wenn man nur noch den Sündenberg der anderen sieht und nur noch Vergeltung und Rachegedanken im Herzen hat. Mit Recht war Jona auf die Assyrer sauer. Assyrer ist eben das Land und Ninive war die Hauptstadt von diesem Land. Denn diese Grausamkeit dieses Volkes steckte noch tief in seinen Gliedern. Eine barbarische Stadt, die die Häute der Gefangenen beim lebendigen Leibe abgezogen haben, die Menschen lebendig auf Pfähle gesetzt haben und die Schädel als Trophäen aufgestapelt. Das war ihr Stolz. Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was diese Stadt eigentlich gemacht hat. Wo ich mir das Ganze durchgelesen habe, aus den Geschichtsbüchern und so, was das für eine Zeit war damals. Grausam. Denn Gott bestraft nicht einfach sofort. Bei dem muss das Maß erstmal richtig voll werden. Bei dem muss die Sünde einmal bis zum Himmel schreien, so wie bei Sodom und Gomorra. Und das kam so weit hier. Ja, und mit Recht war Jona hier so zornig jetzt und hegte so einen gewissen Hass vielleicht gegen die. Und trotzdem, Jona, liegst du schief. Ach, wie leicht ist das, über so einen Jona herzuziehen, nicht wahr? Und denken, wie kann er nur so unbarmherzig sein? Und das auch noch ein Prophet Gottes. Aber stecken wir oft nicht selbst in diesem Schuh? Steht unsere sogenannte Gerechtigkeit uns auch nicht oft im Wege? Stehen sie nicht über die Güte und die Barmherzigkeit? Diese Gerechtigkeit unserer, meine ich. Könnten wir uns vorstellen, mit Hitler und mit Stalin, die so viel Leid dieser Welt gebracht haben, und sollten die sich kurz vor dem Tod bekehrt haben, mit denen zusammen im Himmel am Tisch zu sitzen und sich zu freuen? Können wir uns das vorstellen? Können wir dem, der vielleicht im besoffenen Zustand unsere Lieben über den Haufen gefahren hat, vergeben, wenn er zu Gott betet um Vergebung und uns sogar freuen darüber, dass über ihn keine Strafe gekommen ist? Können wir das? Ich glaube, da haben wir ganz andere Gefühle. Ich habe lange gebraucht dafür, diesem Menschen zu vergeben, der damals uns reingefahren ist, als wir kurz nach unserer Hochzeit einen schrecklichen Unfall hatten. Wir sind kaum mit dem Leben davongekommen, mit großen Verletzungen, die noch eine große Folge hatten und lange. Dann hat man andere Gedanken. Dann kommt ein Zorn hoch. Und vor ein paar Tagen haben wir uns auf Arbeit noch unterhalten über dieses Thema. Dann habe ich gesagt, ich war Gott dankbar. Gott hat mir die Kraft gegeben, das zu vergeben. Doch eins habe ich gesagt, kann ich nicht. Und dazu stehe ich. Wenn einer sich besoffen an den Steuer setzt, dem muss man den Führerschein wegnehmen. Und zwar für immer, der soll zu Fuß laufen. Und da habe ich mich auch nicht versündigt, wenn ich das gesagt habe. Doch dem Menschen habe ich vergeben, Gott sei Dank. In dem Augenblick aber, wenn wir uns in diesem befinden, kommt da nicht ein Zorn hoch? Eine Wut vielleicht? Und dann fragt sich, können wir in so einem Zustand noch zu Gott beten? Jona konnte das. Und er betete. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war? Wir haben diese Schriftstelle schon gelesen. Wenn man die Bibel liest, dann lesen wir immer so ein bisschen gedämmt vielleicht und wir sagen, es ist Gottes Wort. Aber das sind keine Gottes Worte, das sind Worte von Jona. Und wir lesen sie immer ganz schön ruhig. Ich denke mal, als Jona da gebetet hat, da hat er anders gebetet. Ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war? Dem ich auch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte. Er ist zornig, er kann das nicht in sich behalten. Denn ich wusste, dass so ein gnädig und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade. Und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm da meine Seele von mir weg. Denn es ist besser, ich sterbe, dass ich lebe. War das so, das Gebet? Man kann sich vorstellen. Jona hat seine ganze Frust rausgelassen hier. Und als ich mir das so vorgestellt habe, und dann habe ich gedacht, was macht Gott jetzt? Und da kam dieser Kontrast. Gott bleibt ruhig. Gelassen, geduldig, ja, verständnisvoll. Da habe ich mir gedacht, wie würden wir reagieren auf so eine Situation? Zum Staunen ist aber Jonas Reaktion auf Gottes Antwort ganz anders. Wie ein bockiges Kind dreht sich um und geht weg. in seine Ecke. Nun, Jona hat hier keine Ecke. So ging er außerhalb der Stadt und baut sich welche. Hierauf, Vers 5, ging Jona zur Stadt hinauf und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sehe, wie er die Stadt, der Stadt ergehen würde. Erinnert uns das nicht an eine interessante Begebenheit schon ziemlich am Anfang der Bibel, und zwar an Adam und Eva beim Sündenfall? Die hatten es genauso gemacht. Als sie sich versündigt hatten, dann liefen sie von Gott weg. Und was machten sie? Sie haben gesehen, sie die Schande oder wie auch immer, dass sie nackt sind. Und haben sich dann selbst irgendwas gebastelt, Blätter gebastelt und so, sich irgendwie zugemacht. Oder schauen wir uns mal selber an. Flüchten wir nicht in unsere eigene Welt, wenn wir etwas getan haben, was Gott nicht gefällt? In unsere eigene Welt der Beleidigung und Selbstmitleid? In die Welt der Fantasie, wo wir dann für uns sein wollen und das natürlich beschönern wir und sagen, ich möchte mit keinem jetzt sprechen, ich bin nicht in der Lage und so weiter. Und dann verkriechen wir uns irgendwo. Oh, wo gehen dann unsere Gedanken hin? Und wir denken, wir sind so, haben so Recht in allem und öffnen die Tore für den Feind und er kommt und gibt uns noch und noch Gedanken und noch Stoff dazu. Oh, und dann sind wir so gut in unseren Augen. Weil wir mit der ganzen Welt nicht mehr zufrieden sind. Man setzt sich damit unter dem selbstgebastelten Schatten. So wie Jona. Jona hat es anscheinend vergessen, was im Psalm 91 steht. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Jona, du bist nicht unter dem Schatten des Allmächtigen. Weil du dich aus dem Schirm des Höchsten entfernt hast. Es ist schwer zu verstehen. Jona kennt den Beschluss Gottes bereits. Wie er das erfahren hat, wird hier nicht beschrieben. Es steht nur, dass Gott hat es beschlossen, dass er die Stadt nicht vernichten wird. Und dann ist sofort der nächste Vers, und Jona wurde zornig. Also hat Jona, Gott ihm das ganz klar gesagt. Er hat es erfahren. Jona, hast du schlecht zugehört? Es wird kein Vernichten geben. Was wartest du denn jetzt hier noch? Worauf? Denn das steht, haben wir jetzt eben gelesen, was mit der Stadt passiert, hat er sich dann entfernt aus der Stadt. Vielleicht dachte Jona da an Sodom und Gomorra. Wir kennen auch alle die Geschichte. Da hat Gott auch die Stadt vernichten wollen, hat das Abraham gesagt. Abraham fängt an, mit ihm zu handeln. Wenn du aber so viel Gerechte hast, kannst du doch die Stadt nicht vernichten. Gott hat gesagt, nein. Und letztendlich ist es bis zu 10 Gerechten gekommen. Dann ist Gott gegangen. Ja, und letztendlich hat er dann Lot rausgeführt und hat ihm gesagt, lauf auf in die, auf die Berge. Vielleicht dachte Jona jetzt gerade daran. Wer weiß? Ja, Gott hat gesagt, er wird die Stadt nicht vernichten, aber wenn da vielleicht lange nicht alle Buße getan haben, da sind bestimmt noch ein großer Teil davon, die nicht Buße getan haben, und dann wird Gott trotzdem vielleicht eingreifen und wird sie noch irgendwie vernichten und so, damit ja, ich auf einmal nicht da reinkomme an das Ganze, ich werde mich schon mal entfernen, ein bisschen weiter weg von der Stadt und setze mich dahin und guck mir das Ganze mal an, was passiert. Ich fantasiere jetzt rum. Aber aus diesen Gedanken fängst du einfach an, so zu denken. Jona, was wartest du denn jetzt? Hat Gott nicht klar gesagt, er wird sie nicht vernichten? Interessant ist hier weiter, dass Gott auf den Jona nicht mehr einredet. Der sitzt da, bläst Trübsal, hat ja sowieso keinen Zweck. Haben wir es mal selbst erfahren, wenn einer richtig zornig ist Und einer versucht uns dann entweder zu trösten oder gute Worte zuzureden und irgendwie umzustimmen und so weiter. Das bringt einfach nicht. Da kannst du an die Wand sprechen, da hast du vielleicht mehr Erfolg. Nix, kein Zweck. Aber Gott tut etwas. Er spricht zwar mit Jona nicht mehr jetzt direkt, aber er unternimmt etwas. Er lässt eine Rizinusstaude wachsen. Dann sandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinen Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über die Rizinus. Vers 6. Rizinus ist übrigens eine Wolfsmilchpflanze. Die wächst unheimlich schnell und ihre Blätter, die werden bis zu einem Meter groß, habe ich mir rausgelesen. Kannte ich auch nicht. Also das heißt, und sie wird auch ganz groß. Vielleicht nicht da, wo Jona wohnte. Im Tropischen wird sie bis zu 15 Meter hoch. Und da, wo Jona war, also da in diesen trockenen Zeiten, habe ich auch gelesen, wird die vielleicht so bis 3 Meter hoch. So. Aber das reicht ja. Ist 3 Meter, schnell gewachsen, bis zu einem Meter so Blätter. Also einen schönen Schatten da. Und Jona freute sich. Wozu macht Gott das? Naja, um Jona die schlechte Laune zu vertreiben, haben wir ja gelesen. Das ist schlechte Laune. Im Russischen würden wir jetzt sagen, Jona, ты перегрелся. Тебе надо остыть. Jona, du bist im Kopf überhitzt. Du musst mal ein bisschen abkühlen. Ist Gott nicht gut? Ich habe einfach gestaunt. Seine Vorgehensweise. Nur dann, wenn wir mal wieder auf den Boden der Tatsache kommen in unserem Leben, ist das nicht so? Sind wir in der Lage, überhaupt wieder nüchtern zu denken? Da denke ich wieder an den Elia. Elia lief weg, 40 Tage weg. Der war so aufgewühlt und Gott sprach nicht zu ihm. Da kam er an den Berg Horeb in die Höhle da und dann kam auf einmal ein Erdbeben, aber Elia merkte, Gott ist nicht da. Und das sind alles Bilder und dann kam ein großer Sturm und dann kam Feuer, aber Gott war nicht da. Das sind alles Bilder für das aufgewühlte Herz eines Menschen. Gott ist nicht da. Als erst ein leises Säuseln kam, da merkte Elia, die Gegenwart Gottes ist da, er redet zu mir. Ihr Lieben, ist das nicht so in unserem Leben, wenn wir erstmal zur Ruhe gekommen sind? Wenn wir erstmal uns ganz beruhigt haben, dann sind wir auf einmal wieder empfänglich. Da fahren unsere Antennen wieder hoch. Wir sind wieder empfänglich für das Wort. Oder auch für jemanden, der uns was zu sagen hat. Jona genießt diesen Tag. Den schönen Abend. Wie schön, so ein Schatten jetzt hier noch, ach, legt sich ruhig schlafen. Die Welt, ein Schein, sieht wieder in Ordnung aus. Aber Gott verliert den Faden nicht. Da entsandte Gott, Vers 7, einen Wurm, als die Morgenröte ankam, morgens früh. Der stach den Rizinus so, dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Als ich gesehen habe, wie Gott hier handelt, musste ich an die Schriftstelle denken aus Philipper Kapitel 1, Vers 6. Da steht es, dass Gott, der das angefangen hat, ein Werk in uns, er wird das auch bis Ende vollbringen. Gott macht keine halben Sachen. Wenn er etwas angefangen hat, dann geht er auch zum Ziel. Nein, er lässt uns nicht auf dem halben Wege irgendwo liegen. Nur seine Wege zum Ziel sind einzigartig. Da entsandte Gott einen Wurm, haben wir gelesen. Ach Herr, warum? Das ist doch so schön jetzt hier. So kann man es aushalten. Ja, Jona. Ich bin mit dir noch nicht fertig. Damit, was ich hier gemacht habe, wollte ich dir mal eine Lektion erteilen. Und dann spricht Gott wieder. Jetzt bist du, Jona, wieder in der Fassung zuzuhören. Da sprach Gott zu Jona, ist's recht? Und stellt ihm die zweite Mal dieselbe Frage. Ist's recht, dass du so zornig bist, Jona? Wegen dem Rizinus. Wegen alles war er zornig. Hat es ein Problem. Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig, bis zum Tod sogar. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich, sagt er weiter, sollte Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu noch so viel Vieh. So wie du denkst und bist, bist du eventuell viel schlimmer als die Niniviten und die Seeleute auf dem Schiff, mit dem du zu fliehen versuchtest. Deine Klimaanlage hier ist dir wichtiger als diese vielen Menschen in der Stadt, die Buße tun. Geschweige von den 120.000 kleinen Kindern. Wir denken immer oft, dass 120.000 Leute da wohnten in der Stadt. Nein, das waren nur Kinder, die Jesus hier oder die Gott hier erwähnt, die ihre Linke von der Rechten nicht unterscheiden konnten. Das sind unmündige Kinder, die sind unschuldig. Und ich sollte die ganze Stadt wegen diesen Kindern vernichten. Schon wegen die. Und das ganze Vieh dazu. Das nicht im geringsten diese Stadt mit diesem Gräuel der Stadt was zu tun hat. Jona, du bist ein liebloser und gegenüber diesen Menschen voll Hass erfüllter Mensch. Sollte ich so mit dem Volk umgehen, wie du es erwartest, dann hätte ich schon lange mit euch Israeliten so umgehen müssen und hätte euch schon längst vernichtet. Denn so wie ihr mich in diesen vielen Jahrhunderten erzürnt habt, hat es kein Volk auf dieser Welt gemacht. Und anstatt jetzt sich in der Stadt zu befinden und die frohe Botschaft über meine Gnade und Barmherzigkeit den Menschen zu verkündigen, sie zu belehren und sie ermutigen, den wahren Gott zu dienen und ihnen meine Rechtsbestimmungen und Gebote weiterzugeben und Lehren diese zu halten, sitzt du hier voller Zorn und Suizidgedanken und bläst Trübsal. Ich weiß, das steht nicht so in der Bibel. Doch das kann man alles zwischen diesen Zeilen lesen, was Gott diesem Jona hier eigentlich sagen möchte. Das Buch Jona endet ganz interessant. Als ob es nicht abgeschlossen ist, nicht wahr? Vielleicht will Gott uns damit sagen, dass wir mit offenen Fragen heute nach Hause gehen. Denn es gibt sehr vieles, was wir hier mitnehmen können und darüber nachdenken. Zum Beispiel, wie ist unsere innere Stellung vor Gott und Menschen, wenn wir ihnen von Gott erzählen? Lieben wir sie, diese Menschen, denen wir von Gott erzählen? Oder so wie Jona predigen wir ihnen nur das Gericht. Oh, wenn du nicht Buße tust, gehst du verloren. Und im Herzen denken wir, geht mir eigentlich nichts, nicht bis zu den kalten Kleidern, was mit dieser Person passiert. Und wenn Gott Wunder tut, lassen wir sie im Stich. Ich meine Wunder, indem sie sich tatsächlich bekehren und zum Glauben kommen. Lassen wir sie im Stich oder greifen wir sie unter die Arme und begleiten sie. Wenn Gott uns einen unangenehmen Auftrag erteilt, gehen wir oder fliehen wir vor ihm? Sind wir fest im Herrn oder wetterwendig wie dieser Jona? Und sobald uns etwas nicht passt, verfallen wir in Mutlosigkeit und fallen und wollen lieber sterben. Jonas Botschaft war so einfach, so einfach. Und ich bin dir sehr dankbar, Juli, du hast heute das auf den Punkt gebracht. Ein Satz. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Das hat er ausgerufen. Er ging durch die Stadt und hat immer wieder dies ausgerufen. Und das, ihr Lieben, das behaupte ich, kann jeder von uns. Haben wir es schon probiert. Nur mit einem Satz, nicht unbedingt dieses sagen, noch 40 Tage und dann werdet ihr alle umkommen. Hier, ne? Das meinte ich jetzt nicht. Aber haben wir versucht, mit einem oder mit ein paar Sätzen den Leuten einfach auf Gott hinzuweisen? Ich bin mir sicher, manch einer von uns hier kann das viel besser als Jona. Ich glaube manchmal, dass ein Chef einer x-beliebigen Firma würde so einen Mitarbeiter wie ich und du schon längst rauswerfen. Doch Gott in seiner Güte versucht es immer wieder mit uns, so wie mit Jona, nicht wahr? Und nun noch ein Wort zu dir, mein Freund, der du heute hier bist, aber immer noch zögerst, wie die Leute aus Ninive. Du zögerst, Buße zu tun. Du zögerst, deinen inneren Zustand zuzugeben und sich zu Gott zu kehren. Was würden diese Niniviten, diese Leute damals aus Ninive, am jüngsten Tag über dich sagen, der du heute sitzt, der du heute größere und ausführlichere und umfangreichere Predigten hörst? Was würden die sagen über dich? Jesus hat über die Stadt Kapernaum damals gesagt: Ach, wenn die Leute von Sodom und Gomorra das hören würden, hat er zu den Leuten aus Kapernaum gesagt, und das sehen würden, was ihr heute erlebt, würden sie längst in Staub und Asche Buße tun über ihre Sünden. Aber ich sage euch, die werden das am jüngsten Tag, die Leute von Sodom und Gomorra, erträglicher haben als ihr. Zieh es nicht hinaus, mein Freund. Das Gericht wird kommen, sowieso. Und das Gericht ist auch über Ninive gekommen. Nicht über die Generation damals. Die Generation hat damals Buße getan. Aber die nächste Generation, die da dran gewachsen ist, die haben sich wieder von Gott abgewandt. Und 150 Jahre später, nach diesem, wo Jona da war, wurde die Stadt zerstört bis heute. Heute sind da noch große Ausgrabungen, mehr ist da nichts. Gott steht zu seinem Wort. Und wenn er das Gericht für die ganze Welt angesagt hat, dann wird es kommen. Die Frage nur für wen? Für dich oder für den anderen? Und in dieser Entscheidung stehst du heute. Du kannst die wählen. So wie damals die Menschen von Ninive. Wähle das Leben. Wähle das Leben. Das sagt Gott ganz klar. Ich biete euch heute entweder Tod oder Leben. Aber er gibt einen guten Rat: Wähle das Leben. Der Herr segne dich in deiner Entscheidung. Der Herr segne uns allen in diesen Fragen, die ich wünschte, wir heute mitnehmen sollten. Amen.